Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Heute wieder Installateur TV Podcast aus dem südlichen Teil von Österreich, aus Kärnten. Nicht irgendwo, sondern eigentlich bei der Marke, die einer der ersten waren, bei der Firma Sonnenkraft. Mir gegenüber ist der Zuständige für den Vertrieb. Servus, lieber Bernd Lieber.
Servus Herbert, herzlich willkommen, wie du schon gesagt hast, in der Sonnenstadt St. Veit.
Ja. Bernd, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und ich war ja unlängst vor 2 Monaten da, habe mit dem Robert Kandut von Green One Tech plaudert, ihr seid gleich nebenan. Ihr habt ja hier, du hast mir vorher einen Werkrundgang, bin mit dir einmal durchgegangen, war sehr beeindruckt. Ihr bespielt ja jetzt nicht nur ein Thema, sondern inzwischen sehr, sehr viele Themen. Beschreib mir mal, wie ist Sonnenkraft momentan aufgestellt, was ist derzeit die DNA von Sonnenkraft?
Ja, wir sind tatsächlich der Spezialist für Wasser, Wärme und Strom. Und unser Ziel als Sonnenkraft ist es tatsächlich, jedes Gebäude in ein Kraftwerk für Sonnenenergie zu verwandeln. Und das, was ich da zuerst gesagt habe, ist de facto die Photovoltaikproduktion, die wir hier gerade neu aufgebaut haben. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber es ist das nur ein Teil von vielen. Wir produzieren auch Wärmetauscher hier bei unserem Standort in St. Veit und haben dafür auch den Sonnentank als Herzstück unseres Hauses, der quasi die Wärmezentrale darstellt. Und der kann beladen werden eben von der Wärme, von den Solarthermie-Kollektoren, den wir eben vom Robert Kandut und der Green One Tech erhalten, die wir vertreiben, oder auch über die Photovoltaikmodule, die wir eben hier bauen. Mit Strom kann es genauso erwärmt werden, ist definitiv das Wärmeherzstück des Hauses, was wir zusätzlich eben anbieten. Also Wasser, Wärme und Strom.
Also so wie ich das mitgekriegt habe, ihr habt ja eigentlich Wärmeerzeuger, wenn ich jetzt einmal so sagen darf, wenn die Sonne scheint, mit der PV und auch die Thermie. Aber ihr habt ja auch die Schnittstelle, weil ich die zuerst gefragt habe, mit intelligenten Speicherlösungen, die ja unheimlich wichtig sind, im Keller oder auch rum. Und da ist die Schnittstelle, das heißt, ihr habt dann keine anderen Wärmeerzeuger wie Wärmepumpe oder so.
Das ist richtig, also wir haben keine anderen Wärmeerzeuger, das ist jetzt auch unser großer Vorteil, wo wir sagen, wir sind auch mit allen anderen kompatibel. Ich nehme gerne Wärmepumpen, ich nehme gerne Pellets, Hackschnitzel, was auch immer da ist, nehme ich gerne her und habe eben den Sonnentank als Schnittstelle dann zu unseren Systemen, wo ich noch halt eben in den Bereichen, wann die Sonne scheint, mit der Solarthermie oder mit der PV eben Wärme speichern kann und auch erzeugen kann.
Jetzt fällt mir ein, ich kenne Sonnenkraft von Anfang an, ist jetzt Anfang der 90er Jahre gegründet worden von Peter Brasser, den wir zuerst schon gesehen haben. Du warst bei der Firma Ochsner, einer der wichtigsten Wärmepumpenhersteller. Aus deiner Sicht, wenn du die Zeit jetzt verfolgst, vom Anfang bis jetzt, was glaubst, waren so die wichtigsten Schritte, wo man sich heute befindet, die sich von dieser langen Zeit, die sind ja da, ja, fast 30 Jahre her, sage ich, was sie da getan hat, wo jetzt Sonnenkraft steht, was sind die großen Vorteile, die ihr momentan habt am Markt?
Ja, es ist nach wie vor, ich meine, wie du schon erwähnt hast, ich war ja 12 Jahre bei Ochsner Wärmepumpen und ist genauso wie jetzt auch bei der Sonnenkraft. Ich lebe heute halt von Made in Austria und ich lebe erneuerbar. Und das sage ich nicht nur so, das habe ich bei meinem Haus, sowohl die Wärmepumpen als auch die Photovoltaik habe ich gesamtheitlich installiert, ist alles vorhanden, das lebe ich und meine Familie. Also das ist nicht nur irgendein Floskel, es ist tatsächlich so, dass ich da wirklich drauf stehe und mir das einfach taugt und das ist mein Herzblut. Und eins der wichtigsten Themen ist einfach Made in Austria und das ist das Essentielle. Und das ist immer so und das war bei der Wärmepumpen so und das war im Prinzip bis letztes Jahr eigentlich bei der Photovoltaik fast auch noch so, du bist fast ein Wanderprediger. Ja? Dass jeder kommt zu dir und sagt, ah, geht das wirklich? Das war bei der Wärmepumpe immer schon so, geht das wirklich? Bei der PV auch, geht das wirklich? Und du bist wirklich ein Prediger für die Sache. Und ich bin halt einfach der Typ, ich mag das gern, ohne Menschen zu informieren. Ich will sie gar nicht überzeugen, weil das muss sich jeder sein eigenes Bild dann machen. Aber ich will sie informieren, was heute alles möglich ist. Und dann zu sehen, die Aha-Effekte bei dem Gegenüber, der dann sagt, boah, bis da habe ich so wieder so gar nicht gehört, bis jetzt habe ich immer nur alles dagegen gehört. Aber das ist eigentlich interessant einmal, dass man sieht, aha, das geht ja doch alles. Und das ist das, was ich lebe, was ich früher gelebt habe, was ich nach wie vor lebe und was ich jetzt halt da auch weiterentwickle, Made in Austria, nicht nur Thermie, nicht nur PV, sondern eben auch auch Frischwassermodule, was bei uns auch keiner weiß, dass wir das produzieren. Ja.
Du sagst einen Punkt Made in Austria, ich gehe sogar noch weiter, Made in Europe. Wir haben jetzt erst über Digitalisierung gesprochen, über die Möglichkeiten, weil wir eigentlich noch zu sehr in ein Korsettdenken sind. Jetzt sind wir mittendrin in so einer Krise und wir kommen eigentlich drauf, oder viele kommen erst gar nicht drauf, dass Photovoltaik zum Beispiel zu einem Großteil, ich weiß nicht, ich habe gehört 80-90%, trotzdem auch von Fernost kommen. Und jetzt gibt es da eine Firma, eine der ganz wenigen, die hier produziert. Wie kommt man sich da vor? Ist da überhaupt eine Abhängigkeit, eine Unabhängigkeit möglich? Wie stellt sich dir das da, auch was Förderpolitik und so weiter betrifft? Man sollte ja in die einheimische Wirtschaft investieren.
Danke für diese Frage, weil ich finde es sehr wichtig. Nämlich, das ist jetzt natürlich schön, so wie du sagst, für den lokalen Markt ist Made in Austria wichtig. Wenn ich sage, ich bin in Deutschland unterwegs, dann hat Made in Austria auch noch einen Stellenwert. Aber ich gebe da vollkommen recht, wir müssen einfach dieses Made in Europe wieder mehr leben. Und da ist jetzt Gott sei Dank nicht nur mit den Förderthemen der österreichische Staat, sondern auch die EU darauf aufgesprungen, dass sie sagt, wir müssen wieder reindustrialisieren in Europa quasi. Und da gibt es jetzt schon eine Roadmap, wo man, es gibt ja einige kleinere Fertigungsstätten für Photovoltaik oder für erneuerbare Energien in Europa und die Kern einfach wieder reaktiviert. Unsere Hauptherausforderung ist derzeit, dass es keinen Zellproduzenten oder keinen großen Zellproduzenten in Europa gibt, der uns dann auch alle mit den Zellen bedienen kann. Die sourcen wir nach wie vor auch in Fernost, haben aber den Vorteil, dass das nur ein Bruchteil davon ist und dass nicht jeder Zellfertiger auch gleich Modulfertiger ist. Somit haben wir einfach Möglichkeiten, dort zu sourcen und das zu schaffen. Und wir wünschen uns aber da auch eine Zellfertigung in Europa, dass wir wirklich dann wieder ein Gesamtmodul Made in Europe herstellen können. Und ich glaube, das ist der EU mittlerweile aufgefallen. Und da gibt es auch vom österreichischen Staat sehr viele Förderungen, die in die Richtung gehen, die gesamte Produktion wieder zurück nach Europa holen.
Zurück zu Sonnenkraft. Ihr habt ja auch einiges vor. Wie geht es eigentlich momentan geschäftlich? Ist es auch, was Lieferketten betrifft und das Ganze drumherum? Wir haben ja vorher auch gesprochen. Ihr habt ja einiges vor. Magst du ein bisschen was drüber erzählen, wie es momentan aktuell ausschaut bei euch?
Also aktuell ist es tatsächlich so, dass du hast zuerst angesprochen, ich würde das Wort Krise nehme ich nicht gerne in den Mund, aber die aktuelle Zeit ist sehr herausfordernd, weil einfach ein Peak gekommen ist, der sehr viel schneller gekommen ist, als es vielleicht auch alle wollten und vielleicht auch das unbedingt in dem System auch gesund ist. Und deswegen haben wir natürlich eine wahnsinnig hohe Nachfrage. Egal, ob das jetzt PV ist oder Pufferspeicher mit Frischwassermodul oder auch Solarthermie, die nach wie vor wieder im Kommen ist. Also es ist generelle Nachfrage extrem gestiegen und wir versuchen einfach mit unseren Lieferketten so weit in Kommunikation zu sein, dass wir lieferfähig bleiben. Wir bauen gerade unsere neue Produktionslinie auf, die jetzt endlich in Serie auch große Stückzahlen produziert. Aber ich habe einfach so einen hohen Bestellvorlauf, dass ich für Neubestellungen bin ich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wo wir die Kunden dann bedienen können. Ich habe ein paar Produkte, wo ich wahrscheinlich sogar schon im Herbst lieferfähig bin. Das ist einfach aufgrund unserer guten Kontakte zu unseren Vorlieferanten, schaffe ich es mit gewissen Produkten früher dran zu sein. Solarthermie und Pufferspeicher habe ich eine Lieferzeit von 1 bis 2 Monaten derzeit. Also da bin ich relativ rasch lieferfähig, wenn ich noch irgendwo eine Kontingente hereinbekomme.
Aber kann man sagen, wenn ich jetzt von oben runter schaue, wie ist der europäische Markt jetzt speziell, was PV betrifft, aufgestellt? Wie abhängig sind wir derzeit in der aktuellen Situation von China?
Auf alle Fälle jenseits der 60-70% würde ich auf alle Fälle sagen, dass wir abhängig sein, weil einfach diese ganzen Großprojekte, die kommen, sind zu 90% mit asiatischen Module bestückt, weil einfach da der Preis dann auf einmal das Entscheidende ist. Da geht es dann vielleicht um eine Amortisationszeitenveränderung von 1 oder 1,5 Jahren und trotzdem ist der Preis dort das Entscheidende. Was unser Ansatz dazu ist, wir wollen einfach wirklich schöne Module in den Markt bringen, wir wollen Sondermodule in den Markt bringen, wir haben Glas-Glas-Module für Terrassenüberdachungen, wir haben auch Glas-Glas-Module für große Carportflächen, wir haben so viel befestigte Flächen in der ganzen Europäischen Union, in ganz Europa, wo Parkplätze vor Lebensmittelmärkten unzählige verbaut sind und die können alle mit Carports überdacht. Ich bin jetzt selber, haben wir zuerst auch diskutiert, ich bin ja aktuell Elektroautofahrer. Der einzige oder der wesentlichste Unterschied zwischen einem Elektroautofahrer und einem Benzinfahrer ist der, ein Elektroautofahrer steht immer unter dem freien Himmel, wenn er tankt. Und das wäre halt so schön, wenn ich sage, ich habe dort überall, weil das ist eigentlich, dort muss ich ja, auch wenn es vielleicht hin und wieder nicht die volle Abdeckung hat, aber das allein schon, um das zu zeigen, was alles möglich ist, mache ich ein Carport hin, mache ich irgendwo eine Terrasse hin mit Glas-Glas-Modulen, habe überdacht, habe beschottet und erzeuge damit Strom. Und das gehört in Wahrheit, jeder Parkplatz in der ganzen EU gehört mit so einem System überdacht.
Ich bin ja mit dir unten durchgegangen und meine Frage war ja das, was ja immer auch ein Thema ist bei der Photovoltaik, wenn es Schatteneinwirkungen gibt oder wie immer, gibt es da auch Kollektoren inzwischen, wo eben das keine Auswirkungen mehr hat. Ihr habt ja da ein neues Produkt. Ich bin gerade selber beim Heiselbahn, passt exakt auf mich. Dazu ja mal über, ein bisschen was über, über diesen Kollektor.
Also da haben wir im Prinzip die PV-Module mit der Maxim Technologie, die haben die integrierte Verschattungsoptimierung gleich dabei, das heißt, wir haben da wirklich Module mit Maxim anstelle der Diode, die normal eingebaut ist, aber da eine Maxim-Chip integriert, der mir im Falle der Verschattung eben das Modul dann von der Leistung so erhöht, dass die anderen Module quasi nicht abgeregelt werden, weil das würde im klassischen Fall passieren. Und da haben wir einfach diese Maxim-Technologie, wird auch gerne verwendet, wenn ich drei Himmelsrichtungsausrichtungen habe, das heißt Südost-West zum Beispiel, brauche ich keinen Wechselrichter mit 2 MPP-Eingängen, sondern es reicht einer, kann mit 3, sondern es reicht einer mit 2, weil diese Maxim-Technologie quasi diese Möglichkeit bietet, dass ich die trotzdem in Serie schalte.
Also mir hat es fasziniert, ich muss auch sagen, es hat einen sehr ästhetischen, schönen Eindruck hinterlassen, mit wunderschönen pulverbeschichteten schwarzen Raumen, man sieht es ja außen. Generell, du hast es auch angesprochen, ihr konkurriert ja nach wie vor mit asiatischen Märkten. Ist es nach wie vor trotz Förderungen, trotz dem Ganzen dieses Made in Austria eigentlich nur so, ja okay, es ist ein schönes Pickerl und die Leute schauen nach wie vor, dass Hauptsache günstig ist? Wie steht sich das da?
Das unterscheidet jetzt ein bisschen zwischen einem klassischen Häuselbauer-Endkunden und einfach diese Großprojektkunden. Bei einem klassischen Häuselbauer-Endkunden, da ist ja der Preisunterschied nicht mehr so groß. Ja. Und da geht es ja jetzt auch nicht nur, da sind ja wir als Modullieferant nur ein kleiner Bruchteil, ein Viertel oder vielleicht ein Drittel von den Gesamtkosten. Und da geht es dann um einen Unterschied von 500, 600 Euro. Vielleicht lass es 1.000 sein, wenn es ein größere Anlage ist. Das investieren die Leute dann gerne, so wie du sagst, für ein schönes Modul, das ein Deflect-Glas hat, das eine Kunststoffe hat und vor allem einen stärkeren Rahmen. Das darf man nie vergessen. Wir bauen unsere Module alle standardmäßig mit einem 40er Rahmen, das heißt 4 cm Stärke. Und gerade in Österreich, aber auch in großen Teilen Deutschland, der Schweiz und Norditalien, ist es einfach wichtig, dass du einen stärkeren Rahmen hast.
Ja, weil in der Wetterverhältnisse, Schnee genau und so weiter, so wir sind mitten in die Berge.
Richtig, und ja. Die Asiaten, die haben alle die 30er Rahmen. Ja, ist ja jeder nur halbwegs so Techniker, weiß schon, was das heißt.
Ich habe ja mit dem Robert Kandut bei meinem Podcast ein sehr spannendes Gespräch gehabt, der ja, obwohl er hier beteiligt ist, wirklich logischerweise auf die Thermie schwört. Ihr habt ja da jetzt beide Herzen im Körper drin, sage ich einmal. Ihr vermarktet ja auch die Thermie, die entgegen der PV, hast du mir da erzählt, langsamer an Fahrt gewinnt. Wie stellt sich da diese Situation dar, beziehungsweise wie ist deine Empfehlung draußen? Ihr habt ja auch den passenden Speichertank, was ich total super gefunden habe, weil ich eben beides bespielen kann, Thermie und PV. Wie ist da deine Einstellung, wenn du jetzt einen Häuselbauer beraten müsstest?
Ja, das ist tatsächlich heute so, dass einfach, wenn ich, egal wo ich rede heute, wenn auch die Politik von Erneuerbaren redet und von Solar redet, dann reden sie halt trotzdem immer von Photovoltaik in erster Instanz. Und die Thermie ist da ein bisschen aus dem Wortschatz ein bisschen verloren. Und das ist halt die Herausforderung, wo wir die wieder ein bisschen zurückholen müssen, dass eine Wärmeerzeugung einfach ganz was Tolles ist, dass ich damit machen kann. Und ich bin jetzt nicht der Verfechter, der sagt, ich muss mir jetzt auf jedes Einfamilienhaus eine 20 Quadratmeter Anlage auftun. Aber es macht Sinn, dass ich einfach eine 5 bis 8 Quadratmeter Anlage auftue, damit ich trotzdem das Warmwasser von April bis September problemlos mit der Solarthermie wirklich kostenlos durch die Sonne erzeugen kann. Und das ist das, was ich heute jeden Häuselbauer ans Herz lege, wo ich sage, einfach die Thermie hat ja einen Stellenwert, hat noch mehr Stellenwert, wenn ich noch in einem Hotel bin oder in einem großen Gastrobetrieb, wo ich einfach viel mehr Warmwasser benötige. Da macht es dann viel schnellere Sinnhaftigkeiten und Amortisationszeiten. Und deswegen darf man die einfach nicht aus den Augen verlieren. Es ich bin einfach ein Freund, genauso darf ich eine Wärmepumpe oder eine Biomasse oder jedes andere erneuerbare System nicht aus den Augen verlieren. Es wird ein Zusammenschluss aller Möglichkeiten sein und ich muss alles nutzen, was da ist. Die PV, die Thermie, genauso das Frischwasser, aber auch jeden erneuerbaren Wärmeerzeuger, den wir haben.
Ich muss da mal eine persönliche Frage ein wenig stellen. Ich gehe in meinen Ort da zum Beispiel, wo ich wohne, jeden Tag spazieren auf dem Berg und schaue gerade im Sommer runter und sehe öffentliche Bauten und ich muss das einmal anbringen, wo einfach der Schornstein, der Kamin jeden Tag raucht wie nur was, weil Warmwasser produziert wird. Ja. Meine Frage an dich, ich kenne ja auch, du lebst ja, das ist dein Haus. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du Kollektoren innen eingebaut hast, aber außen bis zum Zaun ist alles vollpflastert. Ja. Um jetzt nicht auf diesen einen Punkt herumzureiten, aber gibt es heute eigentlich nur einen Grund, dass man im Sommer, selbst Holz oder wie immer, startet, um Warmwasser zu haben, wo es die ganzen Förderungen und das Ganze drum gibt, keine Solarthermie zu machen?
Also nicht an, also fällt mir wirklich nicht einer ein, dass man das überhaupt, und so wie du sagst, gerade auf die Öffentlichen, verstehe es überhaupt nicht. Da geht es ja nicht darum, die brauchen ja nicht Hektoliter an Wasser, die brauchen ein paar hundert Liter und dafür, so wie du sagst, geht jeden Tag, und auch wenn es ein erneuerbarer Stoff ist, aber schon auch für das, das Holz zum Verbrennen. Selbst da ist einfach da, wie mit einer Thermiekollektoreninvestition eigentlich überhaupt kein Problem, und das amortisiert sich sogar in 5 Jahren. Da brauche ich noch gar nicht von Förderungen reden. Ich muss ja, das ist ja das, was ich ja zuerst schon anfangs erwähnt habe, ich muss ja da als Kommune, auch wenn ich es nicht gefördert kriege, vorangehen und sagen, hey, und das ist mir einfach wichtig, und ich will, wenn ich das schon überall predige, muss ich es halt bei mir daheim auch machen.
Glaubst du, ist da politisch auch noch einiges notwendig hier? Es gibt ja so viele Dächer, ich glaube, wir sind jetzt noch 30 Jahre, wo wir durchgehen, ich schaue immer, welcher Dach hat kein Solar und Log, und dass man da, früher hat man ja gesagt, wenn ein Fenster zu klein war, hat er Steuern dafür zahlen müssen, wenn es größer geworden ist. Dass, wenn Dächer ungenutzt sind, da am Ende sogar besteuert werden sollten, oder wie immer, gibt es da Ansätze? Oder ist das zu extrem?
Dahingehend gibt es jetzt zumindest noch nicht wissentlich für mich Ansätze. War natürlich einmal eine Überlegung wert, aber mein Wunsch ist ja trotzdem immer eine positive Kommunikation. Ich denke, dass man jetzt einfach mit dieser CO2-Besteuerung, die jetzt kommt, das ist einmal ein wichtiger erster Schritt, dass man überhaupt einmal in die Richtung von, weil es sind einfach nur viel zu viele, und da rede ich jetzt noch gar nicht von Holz, es sind noch 550.000 Ölkessel installiert, es sind noch, ich habe heute gelesen, sogar noch, ich glaube, 30.000 oder 40.000 Kohleheizungen installiert.
Meine, wir reden jetzt von Österreich.
Wir reden nur von Österreich, ja. Und das ist ja abartig, was da noch draußen ist. Und das gehört einfach dringendst einmal saniert, und das gehört alles weg. Und da gehört auch einmal ein erneuerbarer Wärmeerzeuger hinein. Und das ist einfach entscheidend. Und die muss dann einfach, und meine Meinung ist auch, diese ganzen Förderungen, die jetzt auch da sind, jetzt auch, sei es das EAG, das ist ja nur kompliziert. Da hat ja keiner eine Freude. Wir haben früher, hat sich jeder beschwert, da war das mit der Ölmark das Gleiche. Heute bin ich wieder genau dort, wo ich damals war. Das ist jetzt über die letzten Jahre super gegangen. Ich habe mit der Klientenförderung einen kleinen Obolus dazugekriegt. Heuer brauche ich nicht einmal mehr die Förderungen, weil sich so rechnet. Aber warum mache ich nicht einfach eine Förderung, wo ich sage, pass auf, lieber Kunde, wenn du das heute so installierst, sparst du die Mehrwertsteuer. Dann habe ich überhaupt kein Problem. Dann sind unsere ganzen Herausforderungen, die wir haben, sind einfach aus meiner Sicht gelöst. Ja. Und ich habe ein super System, wo jeder einen Mehrwert hat, das gerne macht, das gerne über einen Handwerker bezieht und fertig. Warum mache ich es nicht so?
Also da ist politisch noch einiges zu tun, glaube ich. Ja. Bevor ich zum Schluss komme, Bernd, auch noch ein bisschen eine persönliche Frage. Wenn man jetzt so schaut, diese ganzen, sage ich mal, Energiesünder, die Großen, ob das jetzt die Amis sind, die Saudis oder Russen, wo immer, wo es jetzt gerade kocht. Wir sind ja da eigentlich, wenn ich habe mir es einmal durchgerechnet, ich glaube, keine 20%, die jetzt schauen, dass wir die Welt retten wollen. Wird dann das oft so bewusst? Wie siehst du das? Ist dieser Klimawandel noch umkehrbar? Oder muss man sich eigentlich inzwischen damit beschäftigen, dass der bereits passiert ist und dass man sich bestmöglich anpasst? Du hast selber Kinder. Wie gehst du an das Thema ran und wie denkst du darüber?
Bei mir ist es ganz wichtig, dass es vor allem auch die Kinder von Anfang an schon verstehen. Und meine Kinder haben das eben früher beim Ochsner schon gelebt und leben es jetzt mit der Sonnenkraft, dass einfach diese erneuerbaren Energieträger, und spannenderweise eben, sage ich immer wieder gern, wir sind beide Elektroautofahrer, also ich fahre Elektroauto und meine Frau auch. Und selbst das führt sogar hin und wieder, ich würde jetzt nicht sagen Anfeindungen, aber meine Kinder haben schon in der Schule ja immer wieder, die gehen jetzt erst ins Gymnasium, immer wieder eine Diskussion, dass wir beide Elektroauto fahren. Das finde ich einfach extrem spannend, und man kann die Meinung darüber haben, ja, Ich kann natürlich über das diskutieren, wie die Batterien erzeugt werden, aber ich kann ja nicht an, der heute auf die Zukunft schaut und hat keinen Verbrenner mehr vorzugen, hey, das geht einfach nicht.
Ja, Argument ist halt sehr oft, dass sie Elektroautos nur eine gewisse Schicht leisten kann, weil sie eben halt teurer sind. Könnte ja auch ein Neidkomplex sein, beziehungsweise sollte ja da vielleicht noch irgendwas getan werden, oder?
Unbedingt. Und da kommen aber jetzt eh die ersten Autohersteller auch schon mit günstigen Einstiegsmodellen. Und natürlich sind die teurer, weil sie natürlich, mein Auto hat jetzt 6.000 Kilometer drauf und das hat bis jetzt zweimal die Werkstatt gesehen, einmal im Herbst für die Winterreifen und einmal im Frühjahr für die Sommerreifen. Und sonst war das nie in der Werkstatt. Und das ist halt die Thematik, warum die Autohersteller natürlich andere Themen auf einmal haben. Aber da sind wir schon sehr tief in einer anderen Thematik. Du wolltest das über den Klimawandel einmal wissen. Wie gesagt, für mich geht es da sehr viel um Bildung. Ich muss heute die in der Schule schon anfangen, die zu bilden, dass ich sage, ich muss da was tun. Und wenn die Kinder das einmal irgendwann einmal verstehen, die reden ja daheim auch mit den Eltern. Und dort gehört das weitergetan. Ich glaube, wir sind schon sehr, sehr weit. Ich weiß nicht, ob es noch umkehrbar ist. Vor allem, wenn ich nämlich gar nicht jetzt nur. Natürlich ist Amerika und Asien sind massive Klimasünder. Aber ich hab Bereiche, ob es im Regenwald ist oder ob es in Kanada ist, da werden ganze Wälder geschlachtet und das ist die Hauptherausforderung und das gehört irgendwann einmal gestoppt, nur um Öl, Oberflächenöl, was auch immer oder Fracking teilweise zu bekommen und das ist einfach ein Wahnsinn und das ist das, was in den Griff bekommen gehört. China zum Beispiel ist ja der größte Kohlestromerzeuger weltweit und da ist halt die Thematik, die haben aber auch die größten Photovoltaikproduzenten im Land. Das heißt, da habe ich noch ein bisschen eine Hoffnung, ich will nicht sagen, dass es so passiert, aber eine Hoffnung, dass die vielleicht irgendwann einmal anfangen, das auch in dem Jahr zu bauen, damit sie den Strom dann erneuerbar produzieren, was ja schon begonnen wird. Aber natürlich, die haben ja auch alle Ziele, dass sie so, ich sage einmal, den Wohlstand erreichen, den wir hier haben. Und das ist ja wahrscheinlich unser Hauptherausforderung, dass wir das in den Griff bekommen, dass wir alle gesund und lang leben können. Ja.
Bernd, das ist ein sehr spannendes Gespräch gewesen und ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lang über dieses Thema reden. Ich habe noch drei persönliche Fragen an dich vorbereitet. Wenn du mir die aus dem Bauch raus beantwortest, bist du soweit?
Sehr gerne.
Die Ukraine-Krise zeigt mir Folgendes auf.
Dass wir in dem globalisierten Markt wieder ein bisschen auf unsere Ursprungskernkompetenzen, Nachbarschaft, Regionalität schauen müssen.
Sonnenkraft hat deswegen Zukunft, weil
wir aus jedem Gebäude ein Kraftwerk für Sonnenenergie verwandeln werden.
Für die Zukunft wünsche ich mir,
dass meine Kinder gesund aufwachsen können in einer Welt, die ein bisschen anfängt umzudenken, wo nicht größer, weiter, mehr der Weisheit letzter Schluss ist, sondern wir gemeinsam, und das ist, glaube ich, der entscheidende Satz, gemeinsam in einer globalen, in einer globalisierten Welt voranschreiten können und schauen, dass wir wirklich hier mit erneuerbaren Energien die Wende schaffen.
Lieber Bernd Lieber, es war mir heute echt eine Freude, bei dir zu da sein. Und wir kennen uns jetzt, wie am Anfang schon gesagt, schon sehr, sehr lang und danke dir für die Zeit. Wünsche auch für diese mehr als wir verantwortungsvolle Tätigkeit, das heißt für Energie und bis bald. Danke dir.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.